Hallo Christa.
Hallo Ismene.
Wie geht's dir?
Oh gut, kurz vor Wochenende.
Würdest du sagen, du bist eine verträgliche Persönlichkeit?
Ich glaube in großen Teilen ja.
Ja, glaube ich auch. Test bestanden.
Und du, zwanghaft?
Ich glaube in großen Teilen. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Kann man sehr unordentlich sein, wenn man zwanghaft ist?
Ich glaube ja.
Dann kann es sein. Aber ich halte es geheim.
Mhm.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jung und Freudlos.
Eurem Podcast aus der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Universitätsklinikum Freiburg.
Ganz genau. Kennt ihr schon Christa eigentlich? Christa ist psychologische Psychotherapeutin an besagter Klinik und Podcasterin und Buchautorin. Hallo Christa.
Und Ismene kennt ihr sicherlich seit ungefähr 1000 Jahren, Moderatorin im Jung und Freudlos Podcast, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und Funktionsoberärztin an der Uniklinik Freiburg.
Und bald nicht mehr in Elternzeit.
Bei Ausstrahlung der Folge jetzt wieder da.
Ja, das stimmt. Ja gut, was machen wir heute? Wir haben hier ein Bild. Vielleicht hilft uns das rauszufinden, was wir machen wollten.
Also was wir auf dem Bild haben, sind auf jeden Fall erstmal sehr unterschiedliche Zustände und sehr starke Zustände.
Mhm. Ganz viele extreme Gefühlszustände und in der Mitte ist irgendwie eine Person, der es damit gar nicht gut geht. Mhm.
Ja, das sieht irgendwie auch ziemlich anstrengend aus.
Mhm. Ja, also das Bild zeigt ja irgendwie ganz schön die Vielfalt von starken emotionalen Zuständen. Und man könnte ja auch rein interpretieren von verschiedenen Persönlichkeiten, oder?
Mhm. Ist auf jeden Fall eine bunte Vielfalt abgebildet. Aber irgendwie sind die wenig in Kontakt miteinander. Also.
Ja, irgendwie gar nicht. Und irgendwie scheint es belastend zu sein. Es ist ein sehr schönes Bild. Das wurde uns kreiert von den Schülerinnen und Schülern der Gertrude-Luckner-Gewerbeschule, da aus dem Berufskolleg Grafikdesign im dritten Lehrjahr. Vielen Dank.
Mhm.
Und es soll tatsächlich illustrieren unsere Folge zum Thema Persönlichkeitsstörungen.
Genau, und es gab im Podcast schon verschiedene Folgen zum Thema Persönlichkeitsstörungen. Mhm. Und auch da sieht man diese großen Unterschiede, weil es gab so 3-4 Podcast-Folgen mit sehr unterschiedlichen Themen. Einmal zur Borderline-Persönlichkeitsstörung, zur narzisstischen Persönlichkeitsstörung, zur histrionischen und zur ängstlich vermeidenden Persönlichkeitsstörung. Die Folge heißt Persönlichkeitsstörung 3.0.
Ja.
Und einmal ein Interview mit dem Psychiater und Buchautoren Pablo Hagemeyer, der sich selbst auch als narzisstisch geoutet hat.
Mhm. Genau, also wir haben schon viel zu dem Thema Persönlichkeitsstörung gemacht und wir können euch auch nur jetzt schon ermutigen, wenn euch unsere Einführung, die wir jetzt machen, zu kurz ist und ihr gerne genaueres zu verschiedenen Ausformungen der Persönlichkeitsstörung wissen möchtet, dann dürft ihr nochmal in die alten Folgen reinhören. Da beschreiben wir dann zum Beispiel, wie sieht das genau aus, wenn jemand eine histrionische Persönlichkeitsstörung hat. Genau, das werden wir heute nicht schaffen, weil wir möchten euch gar nicht so lange aufhalten. Wir möchten euch nochmal das Wichtigste zusammenfassen an Basisinformationen zum Thema Persönlichkeitsstörung, damit ihr dann gut vorbereitet in unser Expertinnen-Interview geht, in dem wir euch dann näher bringen wollen, was sich ändert, wenn es von ICD-10 zu ICD-11 geupgradet wird.
Genau, und das vielleicht schon mal gespoilert, das ist so einiges, was sich ändert. Also Persönlichkeitsstörungen sind so das Gebiet, wo sich am meisten ändert und wo nochmal ganz viel irgendwie über den Haufen geschmissen und neu geordnet wurde jetzt. Also es ist gerade eine sehr spannende Zeit, um sich mit diesem Thema zu beschäftigen.
Mhm.
Aber dazu später mehr.
Genau, und ihr müsst natürlich dann im Kopf behalten, wenn ihr die alten Folgen hört, die sind nach der alten Klassifikation konzipiert. Also nicht, dass ihr dann verwirrt seid. Genau, Persönlichkeitsstörungen sind ja ein ziemlich breites und komplexes Themenfeld. Also Christa, was ist denn eine Persönlichkeitsstörung?
Also bevor wir irgendwie klären können, was eine Persönlichkeitsstörung ist, muss man wahrscheinlich erst nochmal so ein bisschen gucken, was eigentlich überhaupt Persönlichkeit ist. Das ist so eine Konstellation von so Eigenschaften und Verhaltensweisen einer Person, die überdauernd ist, also jetzt nicht täglich wechselt und die deren Reaktion auf verschiedene Situationen erklärt oder eben in Teilen auch vorhersagen kann. Und um das mal an einem Beispiel vielleicht ein bisschen klarer zu machen, wenn jetzt eine Person sehr gewissenhaft ist, was eine Persönlichkeitseigenschaft ist, dann gehen wir zum Beispiel automatisch davon aus, dass sie Aufgaben, die sie bekommt, auf jeden Fall dann bis zum vereinbarten Termin fertig hat. Und wenn das nicht der Fall sein sollte, dass es schon irgendwelche Gründe dafür gegeben haben wird. Wohingegen wir bei einer Person, die wir als eher unzuverlässig irgendwie einschätzen würden, vielleicht denken, als erstes denken würden, dass sie es irgendwie verschusselt hat oder so.
Mhm.
Wir nehmen also im Alltag so häufig Einschätzungen aufgrund von Persönlichkeitsmustern vor und treffen dann auf dieser Basis Voraussagen oder Einordnungen von Verhaltensweisen. Und auf der Basis dann vielleicht mal weiter gucken, was eine Persönlichkeitsstörung denn jetzt ist.
Genau, also im Vergleich zu diesen ganz normalen, ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten, die wir alle haben, ist eine Persönlichkeitsstörung ein überdauerndes Muster von Eigenschaften und Verhaltensweisen, aber auch Gedanken und Gefühlen, das eben sehr unflexibel ist und starr. Und diese fehlende Flexibilität führt dann zu Problemen in sozialen Bereichen oder im beruflichen oder in anderen Lebensbereichen. Und das Problem ist eben, dass das Verhalten überhaupt nicht an verschiedene Lebensumstände angepasst werden kann oder an verschiedene Situationsanforderungen angepasst werden kann, sondern immer nach Schema F abläuft. Genau, und das heißt, wenn unsere gewissenhafte Person von eben zum Beispiel so perfektionistisch ist, dass sie gar nicht dazu kommt, ihre Aufgabe zu erledigen, also zum Beispiel eine Präsentation zu halten, weil die Präsentation so perfekt ausgearbeitet sein muss, wie es irgendwie kaum möglich ist, dann entsteht massiver Stress oder es entstehen Konflikte am Arbeitsplatz. Und das eben, was die Person unbedingt verhindern wollte, tritt eben doch ein. Richtig, Christa?
Richtig. Und ich glaube, wichtig dabei zu betonen ist, dass es halt wirklich auch damit massiven Problemen verbunden ist. Also, dass es jetzt nicht um so bestimmte Macken oder Spleens geht, die wir ja alle in irgendeiner Form haben, sondern darum, dass es so stark ausgeprägt ist, dass die Personen dadurch in ernsthafte Probleme geraten oder dass Probleme so stark von der Umwelt wahrgenommen werden oder irgendwie ernsthafte Konsequenzen haben. Also, dass da wirklich irgendwelche Schwierigkeiten mit verbunden sind.
Mhm. Und wie häufig kommt es jetzt vor, dass jemand eine Persönlichkeit hat, die so extrem ist, dass es eine Persönlichkeitsstörung wird?
Ganz schön häufig. Also, man geht von einer Häufigkeit von 10% aus.
Mhm.
Wobei man hier so auf den Kontext achten muss, weil diese 10% beschreiben die Allgemeinbevölkerung. Bei psychiatrischen PatientInnen liegt die Häufigkeit mit 40-60% deutlich höher. Also schon massiv hoch.
Das müssen wir uns jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Das heißt, wenn ihr da draußen in der Psychiatrie arbeitet, dann wäre das ja die Hälfte der PatientInnen, die neben dem wahrscheinlichen Aufnahmegrund, der ist ja selten eine Persönlichkeitsstörung, das ist ja häufig eine Depression oder so, dann eben doch noch eine Persönlichkeitsstörung haben.
Und das ist ja auch so der Eindruck, also wenn man jetzt irgendwie im klinischen Bereich arbeitet, dass das schon sehr häufig ist. Aber ich war doch tatsächlich von den Zahlen dann doch nochmal überrascht. Also
ja, ich wollte auch gerade sagen, also so häufig weiß ich nicht. Vielleicht mancherorts, keine Ahnung. Also, aber wir haben das auch schon in der Vergangenheit zitiert, diese Zahl, und die taucht immer wieder auf.
Es hält sich erstaunlich stabil tatsächlich auch.
Ja. Genau, also häufig, das können wir uns merken. Und was auch bemerkenswert ist, ist die Komorbiditätsrate, hatte ich ja eben schon angedeutet. Also meistens kommt die Persönlichkeitsstörung nicht alleine. Im klinischen Kontext ist es meistens eine Nebendiagnose, und die allermeisten Personen mit einer Persönlichkeitsstörung oder der Großteil der Personen mit einer Persönlichkeitsstörung hat mindestens eine weitere psychische Störung. Und interessanterweise erfüllen Personen, die die Kriterien für eine Persönlichkeitsstörung erfüllen, auch in 50% der Fälle die Kriterien für eine weitere Persönlichkeitsstörung. Das ist eine Tatsache, auf die wir später nochmal zu sprechen kommen werden, die nämlich auch kritisiert wird an dem alten System.
Und das führt schon so zu der Problematik, so wie die eigentlich unterteilt werden. Also das ist gar nicht so einfach. Es gibt ganz verschiedene Persönlichkeitsstörungen. Das konnte man ja auch schon sehen an den verschiedenen Podcast-Folgen mit so ganz unterschiedlichen Inhalten.
Und ihr braucht nicht glauben, dass wir alle Persönlichkeitsstörungen abgedeckt hätten.
Bei weitem
haben noch viele gefehlt.
viele Folgen offen. Es gibt insgesamt 8 bis 10, je nachdem, in welchem Klassifikationssystem man schaut. Und da sieht man auch schon, dass das irgendwie so ein bisschen durcheinander ist, weil es eben die in unterschiedlichen Klassifikationssystemen unterschiedlich irgendwie aufgeteilt sind und unterschiedliche Persönlichkeitsstörungen vorkommen, die dann auch wieder verschiedene Überschneidungen untereinander haben.
Mhm.
Und im Ergebnis waren es eben diese 8 bis 10, wenn wir mal so ein paar nennen wollen, also zum Beispiel emotional instabile Persönlichkeitsstörung oder die histrionische oder die anankastische beziehungsweise zwanghafte Persönlichkeitsstörung.
Oder die paranoide oder die schizoide. Ja, das reicht erstmal.
Und daneben gab es noch eine Kategorie für sonstige andere spezifische Persönlichkeitsstörungen, also so eine Kategorie für Persönlichkeitsstörungen, die jetzt hier nicht explizit benannt sind, aber die trotzdem da sind.
Mhm.
Also man merkt, dass das schon so ein bisschen chaosnah ist, diese Unterteilung und Klassifikation. Ja.
Im DSM-4 und im DSM-5 hat man versucht, sich dem Chaos zu nähern, indem man die Persönlichkeitsstörung in 3 Cluster zusammengefasst hat. Das ist Cluster A, B und C. Und darin befinden sich jeweils Persönlichkeitsstörungen, die sich nochmal besonders ähneln oder bei denen es mehr Überschneidungen gibt. Also Cluster A, da sind die sonderbaren exzentrischen Persönlichkeitsstörungen drin, zum Beispiel die paranoide oder schizoide Persönlichkeitsstörung. Im Cluster B, das darf Christa sagen, weil sie ist dem besonders nah,
beruflich. Beruflich, das ist dramatisch und emotional. Das umfasst einmal die Borderline-Persönlichkeitsstörung, die histrionische, die antisoziale und die narzisstische Persönlichkeitsstörung.
Mhm. Und dann gibt's noch Cluster C, da sind die ängstlich vermeidenden und furchtsamen Persönlichkeitsstörungen drin. Genau, also die vermeidende, dependente und zwanghafte. Ja.
Genau, man kann sagen, dass innerhalb eines Clusters erstmal die Überschneidungen größer sind und dass Persönlichkeitsstörungen innerhalb eines Clusters auch gehäuft gemeinsam auftreten.
Mhm.
Genau, und da wird ja, glaube ich, schon deutlich an diesen ganzen Einordnungen und diesen Clustern, dass das gar nicht so einfach ist, eben die Unterscheidung zwischen einzelnen Persönlichkeitsstörungen und deren Abgrenzung. Und dann ist es wenig verwunderlich, dass das auch in den letzten Jahren oder glaube ich auch schon länger, immer wieder auch für Diskussionsstoff gesorgt hat.
Mhm. Und wenn ihr euch jetzt fragt, ob man in diesem System mit den kategorialen Persönlichkeitsstörungen und den Clustern irgendwie den Schweregrad einer Persönlichkeitsstörung beschreiben konnte, das war schwierig oder ist schwierig. Genau, weil wenn man sagt, jemand hat eine Persönlichkeitsstörung vom Typ X oder hat sie nicht, das ist so eine Alles-oder-nichts-Geschichte.
Genau, das bezeichnet man als so kategoriales System, was bedeuten soll, dass es bestimmte Kategorien gibt. Also man dann bestimmte Kriterien hat, die entweder erfüllt sind oder nicht. Das bedeutet, wenn eine bestimmte Anzahl von Symptomen erfüllt ist, dann kann man diese Diagnose stellen. Und das ist bei Persönlichkeitsmerkmalen natürlich insofern schwierig, als, wie wir ja eben gesagt haben, wir die ja alle in irgendeiner Form haben. Also das ist ja dann nicht so ein Symptom, was dann auftritt und da ist und sich irgendwie von anderen Sachen unterscheidet, sondern die liegen in einer bestimmten Ausprägung ja bei uns allen irgendwie vor. Also wir ja alle mehr oder weniger introvertiert oder offen oder eben gewissenhaft oder zwanghaft oder verträglich. Und deswegen ist auch sinnvoll, so eine Abstufung irgendwie zu finden oder abbilden zu können.
In der psychologischen Forschung, da ist man auch schon länger auf dem Weg, dass man sagt, das sind doch dimensionale Merkmale. Das ist irgendwie eher so die psychiatrische Praxis, die das in diese Kategorien verpackt hat. Genau, und im klinischen Alltag, da sprechen wir ja schon öfter mal davon, dass jemand Persönlichkeitszüge hat in eine bestimmte Richtung, ohne die Kriterien für die Persönlichkeitsstörung zu erfüllen, aber dass diese Persönlichkeitszüge ist was, was man nicht diagnostizieren, sondern nur beschreiben kann. Genau, aber dazu kommen wir, glaube ich, gleich nochmal. Wir wollen noch ein paar Worte zur Behandlung der Persönlichkeitsstörung verlieren. Persönlichkeitsstörung kann man nicht mit Medikamenten behandeln, also zumindest nicht an der Wurzel. Deswegen ist die Behandlung klassischerweise psychotherapeutisch.
Genau, also es gibt medikamentöse Ansätze, um bestimmte Symptome dann zu behandeln. Also wenn bestimmte Persönlichkeitsstörungen irgendwie mit viel Unruhe und Anspannungszuständen verbunden sind, dann kann man da zum Beispiel irgendwie gucken, was hilft. Und die psychotherapeutischen Ansätze, beziehen sich darauf, die Probleme, die immer wieder auftreten und vor allem auch die dahinterliegenden Muster zu verstehen und zu analysieren, wie die eigentlich entstanden sind, um auf der Basis Alternativen entwickeln zu können und irgendwie die Symptomatik langfristig verändern zu können.
Mhm.
Und da gibt es für einzelne Persönlichkeitsstörungen spezifische Therapieangebote, wie zum Beispiel die DBT für die Borderline-Persönlichkeitsstörung. Das ist ein Therapiekonzept, was eigens eben zur Therapie der Borderline-Störung konzipiert und entwickelt wurde und was ja auch in einer Folge schon mal besprochen wurde.
Ganz richtig. So, wie angekündigt, wird sich was ändern, wenn wir irgendwann ICD-11 tatsächlich auch anwenden in Deutschland. Und dort werden diese kategorialen Persönlichkeitsstörungen, die wir aufgezählt haben, also histrionisch, zwanghaft, paranoid, vollständig aufgegeben. Das ist verhältnismäßig revolutionär, denn das amerikanische Diagnosesystem hat in der neuesten Version im DSM-5 zwar auch eine Variante dokumentiert, wie man ohne diese Kategorien auskommen kann, aber das ist lediglich als alternatives Modell formuliert und es wurde nicht komplett gewechselt auf dieses neue Modell. ICD-11 ist mutig, sagt einfach, wir brauchen jetzt die Kategorien nicht mehr. Und an die Stelle der Kategorien tritt das sogenannte dimensionale Modell.
Genau, und da müssen wir wahrscheinlich nochmal klären, was heißt denn eigentlich ein dimensionales Modell? Also wir hatten ja gerade schon mal von dem kategorialen Ansatz gesprochen, der sagt, dass bestimmte Kriterien erfüllt sein müssen, um von einer bestimmten Kategorie, also hier einer Persönlichkeitsstörung, ausgehen zu können. Und diese Kategorien haben, wie jetzt ja auch, glaube ich, schon durchkam an der einen oder anderen Stelle, verschiedene Probleme mit sich gebracht und die werden eben jetzt im Bereich der Persönlichkeitsstörung einmal komplett über Bord geworfen. Und stattdessen wird danach geschaut, in welchen Bereichen eine Person welche Probleme in welcher Ausprägung hat. Diese Bereiche können dann direkt abgebildet werden, eben ohne dass man bestimmte Kategorien finden muss. Und das bezeichnet man als dimensionalen Ansatz.
Okay, Christa, ich habe es immer noch nicht verstanden.
Fragen wir doch mal unsere Expertin, ob sie uns das nochmal erklären kann.
Ja, genau. Wir wünschen euch viel Spaß beim Expertinnen-Interview und hoffen, das bringt auch für euch Licht ins Dunkel.
Und wir sind super froh, dass wir eine Expertin gefunden haben, die sich nicht nur hervorragend mit dem Thema auskennt, sondern die aktuelle Entwicklung sogar direkt mitbegleitet hat.
Die mitverantwortlich
zu machen ist im Prinzip. Also direkt aus erster Hand erzählen kann.
Und genau.
Wir wünschen euch viel Spaß.
Genau, sagt uns gerne, wie es euch gefallen hat. Ciao.
Also wir können ja auch nicht alles wissen.
ICD, was?
Aber was Schönes zu wissen.
Das Experteninterview.
Gut, wir befinden uns im Experteninterview und wir haben einen Gast, den ich kurz vorstellen möchte. Frau Professor Herpatz ist medizinische Direktorin der Klinik für Allgemeine Psychiatrie der Universitätsklinik Heidelberg. Und sie forscht zu den Themen Emotionen und Persönlichkeitsstörungen. Sie hat zu diesen Themen diverse wissenschaftliche Publikationen verfasst, aber auch Lehrbücher veröffentlicht. Sie ist wissenschaftliche Beirätin verschiedener Fachzeitschriften zum Thema Persönlichkeitsstörung und sie war als Präsidentin der Internationalen Gesellschaft zur Untersuchung von Persönlichkeitsstörungen, kurz ISSPD, zwischen den Jahren 2015 und 2017 Mitglied in einer Beratergruppe der Weltgesundheitsorganisation zur ICD-11-Klassifikation der Persönlichkeitsstörungen. Und im dicken Grünberger Buch, also offiziell heißt es Psychiatrie und Psychotherapie, Klinik und Therapie von psychischen Erkrankungen, im Elsevier Verlag erschienen, in der 7. Auflage, dem wir derzeit unsere Expertinnen und Experten beziehen dürfen. Da ist sie Erstautorin des Kapitels zum Thema Persönlichkeitsstörung. Und das sind jetzt, glaube ich, genug Gründe, um zu sagen, dass sie die perfekte Gesprächspartnerin für uns ist. Hallo und herzlich willkommen, Frau Professor Herpatz.
Ja, guten Tag, Frau Dietrich und guten Tag, Frau Köntges.
Der Bereich der Persönlichkeitsstörung ist ja einer von denen, die sich ganz besonders verändern in der Klassifikation von ICD-10 zu ICD-11. Können Sie uns erklären, was die Änderungen genau sind?
Ja, es ist tatsächlich das Kapitel im ICD-11, was den größten Veränderungen unterworfen sein wird, weil es ein Wechsel ist von einer kategorialen Klassifikation psychischer Erkrankung zu einer dimensionalen. Kategorial heißt eben, dass man ja bestimmte Einheiten von Erkrankungen hat, wie Angststörungen, wie Depressionen, wie Psychosen und man dann eben feststellt, jemand hat diese Diagnose oder hat sie nicht. Wenn man das auf die Persönlichkeitsstörung bezieht, jemand hat eine narzisstische Persönlichkeitsstörung oder er hat sie nicht. Das wird verlassen und an die Stelle treten eben bestimmte Domänen, die sich auf das Funktionsniveau beziehen. Einmal Selbstfunktionsniveau und zum anderen das für zwischenmenschliche Beziehungen und schaut dann, wie stark sind diese Funktionsbeeinträchtigungen und kommt dann zu drei Diagnosen, nämlich leichter Schweregrad, moderater Schweregrad und schwerer Schweregrad.
Mhm. Okay, das klingt erstmal ganz schön kompliziert.
Jetzt ist das ja so, dass dieser Schritt sehr radikaler ist, ist ganz dieser kategorialen zur dimensionalen Klassifikation. Und in dem alternativen Klassifikationssystem, dem DSM, wurde das ja auch überarbeitet. Und da werden so seit 2013 zwei alternative Klassifikationen vorgeschlagen, die so nebeneinander stehen. Also eine, die diese kategoriale Klassifikation beibehalten hat und eine, die sich eben auch in dieser dimensionalen Klassifikation bedient. Jetzt in der ICD-11 diesen Schritt zu machen und diese kategoriale Klassifikation, wie man das bis jetzt immer so kannte, irgendwie komplett hinter sich zu lassen. Können Sie ja schon was sagen, was das so für Behandelnde bedeutet in Zukunft, auch für Therapiekonzepte, die sich entwickelt haben?
Ja, ich denke, dass sich schon viel getan hat zwischen eben der DSM-Klassifikation und dann eben der Neuschaffung dieses alternativen Modells von Persönlichkeitsstörung und dann eben ICD-11. In der Zwischenzeit ist sehr viel Forschung zu diesem dimensionalen Konzept erfolgt und hat man deshalb wohl einer der Gründe zu wagen, jetzt im ICD-11 tatsächlich das kategoriale System zu verlassen. Hinter der ICD-11 steht ja die WHO. Und was hat die WHO besonders bewogen, diesen radikalen Schritt zu machen? Das hatte damit zu tun, dass mit Ausnahme der Borderline-Persönlichkeitsstörung, vielleicht noch der antisozialen, kaum diese Diagnosen weltweit vergeben werden. Sie werden in Deutschland vertreten, ein bisschen noch in Europa, ein bisschen noch in den USA, aber in den allermeisten Ländern überhaupt nicht vergeben. Man weiß aber gleichzeitig, dass ja doch Beeinträchtigungen im Funktionsniveau der Persönlichkeit für eben auch das Funktionsniveau im Alltag sehr wichtig ist. Und dass, wenn eben auch eine Persönlichkeitsstörung vorliegt, die Behandlung von Depression, von Angststörung, von Suchterkrankung ja auch verändert werden muss. Also diese Diagnosen sind wirklich sehr wichtig, wurden aber nicht vergeben. Der zweite kritische Punkt war, dass ganz oft diese Kategorie nicht andersweitig klassifizierbar, diese Restkategorie, sehr häufig vergeben wurde. Auch in Deutschland, auch in Europa, auch in den USA. Das ist aber keine sinnvolle Kategorie, weil sie ja auch keine Schlussfolgerungen für die Behandlung erlaubt. Also ein zweiter Grund, dieses kategoriale System zu verlassen. Dritter Punkt, immense Komorbidität unter Persönlichkeitsstörung. Also im Durchschnitt, wenn ein Mensch die Diagnose einer Persönlichkeitsstörung bekommt, bekommt er gleich drei Diagnosen im Durchschnitt. Es gibt ganz arme Menschen, die kriegen 5 Diagnosen von uns. Das kann nicht sinnvoll sein. Und deswegen waren das alles Gründe zu sagen, so kann es in der Diagnostik der Persönlichkeitsstörung nicht weitergehen.
Das ist interessant, dass Sie sagen, die wurden eigentlich gar nicht vergeben, diese Diagnosen, weil ich mich nämlich gefragt habe, ob die BehandlerInnen nicht irgendwie sowas wie einen Trennungsschmerz haben werden, wenn diese Kategorien abgeschafft werden. Aber das klingt ja eher so, als würden die wahrscheinlich nicht sehr vermisst werden.
Also weltweit ist völlig richtig, was Sie sagen, werden sie nicht vermisst werden in einem Land wie Deutschland, wo sie eben doch mit am meisten beachtet werden, kann das schon bei dem einen oder anderen auftreten. Aber meine Erfahrung bisher ist, und ich habe inzwischen viele Vorträge zu diesem Thema gehalten, dass es sehr interessiert aufgenommen wird und auch viele tätige Psychiater und Psychotherapeuten hier für ihre eigene Arbeit einen deutlichen Gewinn sehen. Wo der meiste Protest herkam, gerade in den USA damals viel mehr bei DSM als bei der ICD-11-Klassifikation, war eher von Seiten von Forschern über Persönlichkeitsstörungen, die gesagt haben, das System ist noch nicht ausgearbeitet genug, ist noch nicht genügend empirisch untersucht. Von daher kann man es noch nicht in das Hauptsystem von DSM bringen, sondern braucht es noch als eine Forschungskategorie. Da muss noch Forschung erfolgen. Und da ist viel getan worden. Und deswegen denke ich, dass die WHO kein großes Risiko mehr eingegangen ist, damit wirklich diesen radikalen Shift dann auch zu machen.
Okay, ich möchte noch eine Frage nachschieben zu Ihrer ersten Antwort, bevor wir zur nächsten Frage gehen. Und zwar nur, ob ich es richtig verstanden habe und damit unsere Hörerinnen und Hörer es auch verstehen. Also ich verstehe Sie so, dass man sich jetzt anstelle der Kategorien erstmal überlegt, gibt es ein Problem und wie stark ist das Problem ausgeprägt? Das heißt, der Schweregrad ist besonders wichtig. Und dann haben Sie was von Domänen gesagt, da möchte ich gerne nochmal reingehen.
Ja, klar. Also ich hatte kurz gesagt, es gibt die Domäne zum Selbstfunktionsniveau und hier unterscheidet man nochmal Subdomänen. Da geht es einmal um die Identität, dann um die Fähigkeit zur Selbststeuerung und was so die eigene Selbstwertregulation anbelangt. Als drei Aspekte, die eben bezüglich dieses Selbstfunktionsniveaus wichtig sind. Interpersonell sind es die Frage Empathie, das meinte auch, sich in die Perspektive anderer Menschen hineinversetzen zu können und auch dieses Hineinversetzen zu nutzen für das eigene Handeln, also die Interessen, die Gefühle des anderen auch im eigenen Handeln zu berücksichtigen. Das wäre die Dimension der Empathie. Die zweite wäre dann, inwieweit man in der Lage ist, nahe, gerade auch intime, partnerschaftliche Beziehungen einzugehen und die auch zu halten. Und das dritte wäre die Konfliktfähigkeit. Ich glaube, das wissen wir alle, dass in zwischenmenschlichen Beziehungen Konflikte auftreten können und es ganz wichtig ist, ob man die sinnvoll und konstruktiv lösen kann.
Mhm. Okay.
Vielen Dank. Nochmal eine Frage. Das ist jetzt nochmal eine sehr interessante Perspektive, auch diesen globalen Aspekt mit reinzunehmen, ne? Weil es vielleicht auch manchmal gar nicht so klar ist, dass wir hier in Deutschland vielleicht sehr an diesem kategorialen Konzept hängen und das sehr gewöhnt sind und vielleicht auch gar nicht, also mir war das gar nicht so klar, dass das vielleicht in anderen Teilen der Welt auch schon eh anders gehandhabt wird oder auch anders irgendwie gewünscht wird. Und jetzt ist so die Frage auch, was sich dadurch verändert eigentlich durch diesen Perspektivwechsel auch dann hin zu diesem Dimensionalen. Und da schreiben Sie in Ihrem Kapitel, dass automatisch der Fokus mehr auch auf Veränderbarkeit und Therapiebarkeit von Persönlichkeitsstörungen liegt. Was ja ein wahnsinnig interessanter Aspekt ist, weil das ja gerade beim Thema Persönlichkeitsstörungen so ein Aspekt ist, der ja immer diskutiert wird, ob man das dann irgendwie überhaupt behandeln oder therapieren kann oder ob das eigentlich eher so eine immerwährende Zustandsbeschreibung dann ist. Können Sie das mal erklären, was
also
Sie damit meinen?
Traditionell ist es ja so, dass wir mit Persönlichkeitsstörung eine hohe Stabilität verbinden. Und als ich mal Assistenzärztin war, war tatsächlich nicht an der Klinik, wo ich damals tätig war, aber generell schon noch eine ja fast nihilistische Einstellung gegenüber der Therapierbarkeit von Menschen mit Persönlichkeitsstörung. Sie wurden deshalb häufig überhaupt nicht behandelt. Und deswegen bedeutete auch die Diagnose einer Persönlichkeitsstörung wirklich ein gravierendes Stigma für die Patienten, die diese Diagnose erhielten. Jetzt sind ja auch in der Eingangsdefinitionen, in den Eingangskriterien der Persönlichkeitsstörung im ICD-11 nicht mehr von einer Stabilität die Rede. Das ist ja komplett verlassen, sondern es wird gesagt, die Probleme müssen nur länger als 2 Jahre vorhanden sein. Das ist aber ein Kriterium, was wir ja von anderen Erkrankungen auch kennen. Denken Sie gerade an die Dysthymie-Störung, die jetzt schon lange eingeführt ist. Und das hat wiederum damit zu tun, dass in den letzten 20 Jahren mehrere Langzeitstudien erfolgt sind zu Persönlichkeitsstörungen. Und die wiederum zeigten, dass die 2-Jahres-Stabilität zwischen 40% und 60% liegt. Die 2-Jahres-Stabilität. Dann hat es ja
gar nicht so hoch.
Nee, gar nicht hoch, ne? Also vergleichen Sie das mit anderen psychischen Erkrankungen wie soziale Phobien, wie Zwangsstörungen, wie Psychosen, wie Suchterkrankungen. Ja, also da kommen Sie ja überall in diese Zeitdimension. Und dann hat es ja dann auch noch Langzeitstudien gegeben, die dann 10 Jahre und länger dauerten, wo man dann gesehen hat, zum Beispiel bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung, nach 10 Jahren erfüllen 90% nicht mehr die diagnostischen Kriterien. Das hieß nicht, dass es denen allen gut geht und die in ihrem Lebensalltag keine Einbußen haben, bei denen kein Leiden vorliegt. Das bedeutet das nicht. Aber die Diagnosen als solche, also die kategorialen Diagnosen, die sind eben lange nicht so stabil, wie man das immer gedacht hat.
Mhm. Tja, nach der neuen Klassifikation gibt es dann jetzt zum Beispiel bald keine Narzissten mehr. Weiß nicht, was die Presse dann macht, was sie dann für Titel findet. Aber was denken Sie, was macht das mit den Betroffenen, was macht das mit den Behandlern, wenn es dieses Konzept nicht mehr gibt?
Ja, also ich gerade das Beispiel, was Sie nennen, weil das ja ein aktuelles Beispiel ist, wo medial sehr viel über die Borderline-Persönlichkeitsstörung gesprochen und geschrieben wird, wo man aber gerade bei der narzisstischen Persönlichkeitsstörung weiß, wie unterschiedlich die in Erscheinung treten kann und die Menschen, die diese Diagnose bekommen haben, auch ganz unterschiedlich sind. Zum Zweiten weiß man, dass gerade die narzisstische Persönlichkeitsstörung auch eine zum Teil schnell vergebene Diagnose ist, die Menschen einen Stempel aufsetzt, die auch Menschen in eine Schublade steckt, die zudem auch noch ein Gender Bias hat, hier zu Ungunsten des männlichen Geschlechtes, bei anderen haben wir es umgekehrt, also all diese Probleme mit sich gebracht hat, sodass ich es, und als Psychiaterin denke ich natürlich in erster Linie an die Betroffenen, denke ich, dass das für die von großem Vorteil ist, wenn gerade mit dieser Kategorie, wenn von der Abstand genommen wird und der einzelne Mensch beschrieben wird, der im alten Sinne einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung dann schon Probleme aufweist. Also, wenn Sie mal an dem Beispiel bleiben wollen. Dass Menschen, die bisher als narzisstische Persönlichkeitsstörung diagnostiziert wurden, wenn die beschrieben wurden, dann wurden sie ja stets als besonders selbstbewusst, als arrogant, als sich immer überlegend anderen fühlen. So wurde sie konzeptionalisiert. Wenn Sie diese Menschen aber aus Ihrer Therapie kennen, dann wissen Sie, dass bei ganz vielen das im Grunde eine Überkompensation einer gestörten Selbstwertregulation ist. Und dieser Aspekt wiederum ist aber bisher in der Kategorie überhaupt nicht aufgetaucht. Was aber doch wieder für den Behandlungsansatz so sehr wichtig ist. Im Weiteren würden Sie ja dann auf der interpersonellen Ebene beschreiben, dass es mit der Empathie häufig schwierig ist, dass es mit den partnerschaftlichen Beziehungen häufig schwierig ist, dass sie in heftige Konflikte geraten. Diese ganzen Problemfelder können sie ja in der dimensionalen Diagnostik gut abbilden und können auch als Praktiker, der bisher mit den kategorialen Diagnosen gearbeitet hat, diese eigentlich auch schön übersetzen in eine dimensionale Diagnostik. Das bedeutet für die Kollegen, dass es am Anfang jetzt was mehr Arbeit gibt bei der Umsetzung. Aber ich denke, dass es relativ schnell erkannt wird, dass man dann aus dieser auf Funktionsbeeinträchtigung beruhenden dimensionalen Diagnostik sehr viel näher ist an der Therapieplanung und man daraus im Grunde schon ziemlich direkt die Therapieziele ableiten kann, die Diagnose einem Patienten auch viel besser und weniger stigmatisierend nahebringen kann und damit dann letztendlich auch nicht mehr Zeit in die Diagnostik, in die dimensionale als in die kategoriale Diagnostik geht.
Das klingt tatsächlich sehr einleuchtend und sehr konstruktiv, fast schon motivierend, würde ich sagen, sich damit zu befassen.
Das ist auch nochmal ein sehr schönes Beispiel dafür, dass man ja eigentlich als betroffene Person jetzt so mit der Klassifikation oder mit dem Klassifikationssystem an sich vielleicht erstmal gar nicht so vordergründig so viel zu tun hat oder in Berührung kommt. Und da ja aber doch nochmal irgendwie sehr eindrücklich dann zu sehen ist, was das dann doch für Auswirkungen hat auf das ganze Konzept und dann auch auf das Selbstkonzept dann im Rahmen zum Beispiel von einer Behandlung und auf Therapieansätze. Also dass das dann doch mehr ist als ein Katalog, der dann in der Schublade ist und wo Fachpersonen dann irgendwie eine bestimmte Nummer raussuchen, sondern doch ganz, ganz weitgreifende Folgen hat.
Da sind sie gleich schon in der Psychoedukation und ja. Und zeigen dem Patienten auf, wie seine interpersonellen Probleme in Erscheinung treten, können ihn dann fragen, was sind denn die Probleme in der Partnerschaft? Und kann das auch etwas, ne, mit ihrem Verhalten in der Partnerschaft zu tun haben, weil sie das Gefühl haben, wenn sie sich dem anderen nicht überlegen erleben, dann ist da eine große Sorge bei ihnen, ne, in die Unterlegenheit zu geraten. Und da fühlt sich ein Patient gewöhnlich echt akzeptiert und angenommen, während wir sonst immer doch Sorge hatten, diese Diagnose zu vergeben. Ja, weil wir das Patienten nicht zumuten wollten, weil wir zum Teil selber Sorge davor hatten, so eine Diagnose zu stellen und dann auf Reaktionen zu treffen, wo das gar nicht verstanden wird von den Betroffenen.
Ja, das sind auch immer diese Gespräche, wo man das Gefühl hat, das wird jetzt mit Ansage ein schwieriges Gespräch. Sag Herrn XY, dass er eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat. So, okay, danke. Es ist nicht sehr konstruktiv, das so zu formulieren.
Jetzt geht einmal auf die andere Seite. Sie hatten es eben schon selber angesprochen, die Borderline-Persönlichkeitsstörung. Das ist die einzige in diesem ganzen Prozess, die sich auch weiterhin als kategoriale Störung in der Klassifikation gehalten hat.
Ja, muss ich ein bisschen relativieren, was Sie sagen. Es ist keine kategoriale Diagnose, sondern man kann ein Borderline-Muster beschreiben. Das heißt, Sie müssen als erstes den Schweregrad beschreiben, nach den Kriterien, die ich eben genannt habe, wieder mit selbst- und interpersoneller Funktionsdomäne. Und Sie müssen auch die Traits beschreiben. Und dann können Sie noch das spezifische Borderline-Muster zusätzlich an die Diagnose dranhängen. Ja, aber es gibt keine Borderline-Persönlichkeitsstörung nach ICDL. So, jetzt warum haben wir ja auch zum Teil uns dafür eingesetzt, dass so etwas
Darf
wie
ich
ein...
Darf ich kurz dazwischen fragen? Können Sie uns vielleicht zuerst noch erklären, was ist das Borderline-Muster?
Das Borderline-Muster ist tatsächlich noch sehr ähnlich wie heute die Kriterien im ICD-10 und auch in dem klassischen DSM-5, also mit, ne, der Sorge vor Verlassenwerden, mit der Identitätsproblematik, mit selbstschädigem Verhalten und so weiter. Also es sind weitestgehend die Kriterien. Und warum hat man sich so entschieden, dass man ein Muster beschreibt? Das war im Grunde alleine deshalb, weil diese Störung mit Abstand am meisten beforscht ist, was für die anderen Persönlichkeitsstörungen so nicht gilt. Noch etwas ängstlich vermeidend gibt es auch etwas empirische Forschung dazu und dass es vor allem auch Therapieforschung dazu gibt. Und eben bestimmte Therapiekonzepte wie DBT, wie Schematherapie, wie mentalisierungsbasierte Therapie und so weiter, die ja einfach auch in Wirksamkeitsstudien Erfolge zeigen. Und da war einfach eine große Sorge da, wenn man diese Möglichkeit nimmt, dass man dann die Behandlung von Patienten in Frage stellen könnte, bevor nicht auch in den einzelnen Ländern auch entsprechende Erfahrungen auch mit den Krankenkassen eben vorliegen, dass eben auch die neuen Diagnosen auch akzeptiert werden und eben daraus auch ein Behandlungsbedarf erwächst, der dann auch bezahlt wird. Das war der Hintergrund, warum man auf diese gute Kompromisslösung gekommen ist.
Wäre denn das langfristige Ziel dann dennoch, auch das Borderline-Muster als solches abzuschaffen und die Borderline-Störung genau wie die anderen Persönlichkeitsstörungen zu diagnostizieren?
Dazu wird es, denke ich, dann wieder unterschiedliche Meinungen geben. Aber wie ich die Literatur der letzten 15 Jahre verfolge, nehme ich persönlich an, dass es so kommen wird.
Ganz praktisch gedacht. Sie haben uns schon erklärt, jetzt am Beispiel der narzisstischen Persönlichkeitsstörung der ehemaligen, wie man grob vorgehen würde nach der neuen Klassifikation. Ich frage mich aber, gibt es denn für die Diagnostikerin sowas wie Tools, die dann helfen, zukünftig Persönlichkeitsstörungen zu erfassen?
Also es gibt einmal, was ja weiterhin auch bei Persönlichkeitsstörungen als State of the Art gesehen wird, im Interviews. Und da gibt es jetzt ausgehend von dem alternativen Modell im DSM-5, also dem AMPD, gibt es eben schon ein Interview, was jetzt aber auch schon erweitert worden ist auf die ICD-11-Kriterien. Es gibt ja sehr viel Überlappung zwischen dem alternativen Modell, ne, im DSM-5 und dem ICD-11. Und jetzt gibt es aber eben auch Zusatzfragen, womit das ICD-11-Konzept genau erfragt wird. Ein wichtiger Unterschied liegt ja gerade in dem Bereich der Persönlichkeitsmerkmale. Das ist ja die zweite Beschreibungsebene, die aber auch schon optional ist, also nicht notwendig ist. Da ist alleine die Schweregraddiagnose. Aber diese der dominanten Persönlichkeitsmerkmale, der sogenannten Traits, da gibt es, und da ist es aber im ICD-11 eben Zwanghaftigkeit und eben nicht der Bereich, der dann Richtung Schizotypie geht. Da ist ein Unterschied da und in diesen Interviews wird deshalb beides erfragt.
Okay, können wir vielleicht einmal der Vollständigkeit halber diese Traits nochmal aufzählen? Das hatten wir, glaube ich, noch gar nicht gemacht.
Ja, also da haben wir die negative Affektivität, da haben wir die Impulsivität, da haben wir die soziale Verträglichkeit oder das Gegenteil im ICD-11 ist die Aggressivität. Dann haben wir die Zwanghaftigkeit und die Gewissenhaftigkeit.
Und das ist ja interessant, was Sie sagen, dass das gar nicht erforderlich ist für die Diagnostik.
Also die WHO wollte eben, das war eigentlich ihr primäres Ziel, damit die Diagnosen häufiger gestellt werden, auch in Ländern, wo einfach nicht so viel Zeit und so viel Ressourcen für psychiatrische Diagnostik zur Verfügung steht, dass man da die Diagnostik begrenzt hält und sagt, es reicht die Schweregraddiagnose. Aber wir zum Beispiel, die dann Menschen mit Persönlichkeitsstörungen selber behandeln wollen, da ist es sicherlich sinnvoll, diese Traits eben auch zu evaluieren.
Also man bekommt dann ein Gefühl für das Persönlichkeitsprofil der Person, ja, und dafür, in welchen Bereichen die Probleme wie, ja, groß sind.
Und es gibt jetzt auch schon erste therapeutische Ansätze, die auch auf die Veränderung von Traits fokussieren, obwohl es der Bereich der Diagnostik ist, der auch in empirischen Studien als der stabilere sich darstellt gegenüber den Funktionsbeeinträchtigungen, die eben am schnellsten veränderbar sind. Aber auch Traits sind veränderbar. Gerade negative Affektivität hat viel mit Neurotizismus nach alten Konzepten zu tun. Da gibt es inzwischen auch schon Therapiemanuale, auch schon digitale Therapien, die da auf Veränderung zielen, so dass es wirklich für Behandler, die wirklich diese Menschen behandeln, sehr viel Sinn macht, diesen zweiten Schritt in der Diagnostik auch zu tun.
Das leitet auch gleich über zu dem nächsten Punkt, der uns interessieren würde. Und zwar, gibt es denn schon Rückmeldungen aus der Praxis, also schon erste Erfahrungen?
Ja, vielleicht noch einen Satz zu dem eben, weil vielleicht manche einen Schreck kriegen von unseren Zuhörern, dass es nur ein Interview gibt. Das ist State of the Art, das ist das Beste. Aber wir wissen ja auch aus Kliniken und auch aus Praxen, dass dann häufig erstmal gescreent wird. Und dazu stehen uns auch schon Selbstbeurteilungsfragebögen zur Verfügung, und zwar für die Funktionsbeeinträchtigung. Das wäre PDS, ICD-11 zum Beispiel, sind nur 14 Items. Wir haben das zum Beispiel bei uns in der Klinik jetzt schon eingeführt, und zusätzlich machen wir dann ein PIT-5, das sind die Traits, und die Kollegen aus meinem Team, die sind sehr angetan davon und sagen, ja, auch wieder, das hilft uns so bei der Therapieplanung. Und das ist gar nicht so aufwendig, ne? Das eine 14 Items sagt uns aber etwas über die Hauptproblembereiche dieser Patienten. Und dadurch, dass diese Fragen auch gar nicht stigmatisierend sind, werden die auch sehr ehrlich beantwortet. Wir wissen doch alle, dass wir mit unseren alten Instrumenten eine narzisstische Persönlichkeitsstörung fast nie diagnostizieren können.
Ja, da kann man vielleicht den Zuhörerinnen mal sagen, da stehen so Fragen drin wie, glauben Sie, sind wichtiger als andere Personen, sinngemäß.
Ja. Ja, also das setzt ja, und das setzt ja auch die Fähigkeit voraus, wirklich von außen die eigene Persönlichkeit ja reflektieren zu können. Ich glaube, das kann jeder Mensch, nur sehr begrenzt. Ja, das ist unser Selbst, das sind wir. Und da in eine kritische Sicht drauf zu gehen, was unsere problematischen Seiten sind, das ist ganz schwierig. Und deswegen kann man diese stigmatisierenden Diagnosen auch so schlecht per Selbstbeurteilungsbögen erfassen. Und wenn man mehr Problembereiche abfragt, geht das besser.
Spannend, vielen Dank für den Nachtrag.
Ja, jetzt bitte kommen Sie nochmal zurück zu Ihrer Frage.
Ja, Sie hatten es auch schon gesagt, also die Frage war so nach Rückmeldungen aus der Praxis, und da hatten Sie auch schon gesagt, dass Sie das bei sich im Team auch anwenden und da schon munter Erfahrungen sammeln und da auch ganz positiv sind.
Ja, dann gehe ich doch gleich zur nächsten Frage. Wir alle fragen uns ja, wann geht's denn nun los mit ICD-11, wann verwenden wir die auch? Haben Sie da Informationen dazu?
Ja, so ganz direkt nicht. Also als das am 1. Januar 2022 von der WHO verabschiedet, veröffentlicht wurde, da wurde gesagt, innerhalb von 5 Jahren soll ICD-11 weltweit in die Praxis kommen. Und deshalb rechne ich mit dem 1.1.2027. Ob das dann wirklich dabei bleibt, weiß ich nicht, ob wir die letzte Sicherheit darüber haben. Es kann aber schon auch sein, ne, dass die WHO dann irgendwie da ja schon auch die Möglichkeit hat, damit auf die einzelnen Länder einzuwirken. Aber zu einem Gesetz, glaube ich, kann es die WHO nicht machen. Ne? Von daher kommt es dann auf jedes Land an. In Deutschland sind die Übersetzungsarbeiten sehr weit fortgeschritten. Also ich glaube, grundsätzlich wäre das zeitig machbar. Ne?
Wir bleiben gespannt und beschäftigen uns lieber jetzt schon mal damit.
Genau, genau. Kann ich nur sehr zu raten.
Das ist ja bis jetzt schon so rausgeklungen, dass es da wahnsinnig viel Überlegungen und Gedanken zu gab und wahnsinnig viel diskutiert wurde und es ja wirklich eine wahnsinnig spannende Entwicklung auch gerade ist. Was glauben Sie denn, werden jetzt die Diskussion der nächsten Jahre sein? Also wo gibt's am ehesten spannende Entwicklungen
also,
zu erwarten?
Also sagen wir mal etwas, was ich sehr wichtig fände. Ich habe Ihnen ja jetzt dargestellt, dass ich persönlich sehr überzeugt davon bin, dass die neuen Diagnosen weniger stigmatisierend wirken. Aber dazu müssen wir ja Betroffene fragen. Das können wir ja eigentlich gar nicht feststellen. Also es wären wirklich Untersuchungen angezeigt, die jetzt tatsächlich schauen, ob dieses Stigma nachlässt. Es gibt bisher eine einzige Arbeit, die aus dem skandinavischen Raum, die jetzt allgemein geschaut hat, dimensionale Diagnostik, ist die weniger stigmatisierend als kategoriale, weil es gibt ja auch schon andere Modelle wie HITOP und da gibt es jetzt erste Hinweise, aber das wäre für mich ganz wichtig. Dann muss der klinische Nutzen, also die klinische Praktikabilität, die muss weiter untersucht werden. Erste Studien liegen dazu vor, auch vergleichend von Therapeuten, die beide Systeme nebeneinander angelegt haben. Was halten die für praktikabel? Das sieht erstmal positiv aus, muss aber weiter fortgeführt werden. Dann wäre der nächste, denke ich, Schritt, dass man irgendwann dann für die Schweregrade doch so etwas wie ein Cut-off formuliert. Also es sieht um die Inter-Rater-Reliabilität, also ne, dass zwei Diagnostiker übereinstimmen in der Diagnose, sieht erstmal gar nicht so schlecht aus. Aber trotzdem müsste das noch mal deutlicher gezeigt werden und es würde die Praktikabilität meiner Ansicht nach noch mal sehr erhöhen, wenn man Cut-offs hätte. Das wiederum kann mit unseren modernen Möglichkeiten von Big Data und KI könnte das eigentlich eine ganz gute Chance haben, in einem schon relativ begrenzten Zeitraum zu so viel Daten zu kommen, dass man auf empirischer Basis und nicht mehr per Expertenurteil, wie es ja bisher immer war, wie viel Kriterien braucht man, um eine kategoriale Diagnose zu stellen, also wirklich empirisch zu eben der Formulierung von Schwellenwerten für eben diese Schweregraddiagnosen kommt. Und dann eben das Letzte, aber vielleicht auch das Allerwichtigste, wie sieht es jetzt mit den Therapieentwicklungen aus, die sich eben auf Funktionsbeeinträchtigungen richten, also abzielen auf Veränderung von Funktionsbeeinträchtigungen und nicht mehr kategorialen Diagnosen. Haben wir dann in ein paar Jahren solche empirisch validierten Therapiekonzepte vorliegen? Ich denke, dann sind wir auch wirklich an dem Punkt, wo wir das Ganze als einen großen Fortschritt dann vielleicht verbuchen können. Aber hierzu muss weiter geforscht werden.
Das, was Sie sagen, zeigt schön, dass man sich so ein Klassifikationssystem nicht auf dem Papier ausdenken kann, sondern dass das anscheinend ein ständiger Abgleich ist aus Idee und Forschungsergebnissen. Also ein gutes Beispiel für evidenzbasierte Medizin. Gut, Gibt's was, was Sie sich noch wünschen für die Entwicklung der nächsten Jahre oder etwas, was Sie unseren Hörerinnen und Hörern noch mit auf den Weg geben möchten zum Thema Persönlichkeitsstörung?
Also ich hoffe, dass diese Sendung jetzt einfach ein bisschen ermutigt hat, einfach mal seine ersten Erfahrungen mit dem neuen Modell zu machen, indem man einen kleinen Fragebogen in der Diagnostik einsetzt und einfach mal schaut, hilft mir das weiter in meiner Therapieplanung? Das ist noch keine große Umstellung, vor der man wirklich keine Sorge zu haben braucht. Ja, wenn ich dazu etwas ermutigen konnte, damit man schon Erfahrungen hat, bevor es dann einem auch ein Stück weit irgendwann dann ja auferlegt wird, dann mit den neuen Diagnosen natürlich arbeiten zu müssen.
Super.
Das klingt doch nach einer sehr guten Idee.
Ja, vielen Dank auch für Ihre Zeit.
Ja, und ich danke für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen.
Jung und Freudlos ist ein Podcast der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Freiburg. Redaktion Sebastian Kromer, Ismene Dietrich und Christa Köntges. Schnitt Julia Frei. Produktion Simon Meyer. Musik Dominik Hauser und Ismene Dietrich. Diese Folge entstand in Zusammenarbeit mit dem Elsevier Verlag.